Bei den letzten Worten drehte sie sich abrupt um und musterte Staubfinger, der ihnen lautlos wie eine Katze auf der Jagd gefolgt war. Für einen Moment dachte Maggie, Eleanor würde ihn auf den Flur zurückschicken, doch Staubfinger stand mit so ehrfürchtiger Miene vor den Regalen, die Hände auf dem Rücken verschränkt, dass er ihr keinen Anlass bot, und so warf sie ihm nur einen letzten, missbilligenden Blick zu und kehrte zu Mo zurück. Er stand vor einem der Lesepulte und hielt ein Buch in der Hand, dessen Rücken nur noch an ein paar Fäden hing. Ganz vorsichtig hielt er es, wie einen Vogel, der sich den Flügel gebrochen hatte. »Nun?« fragte Eleanor besorgt. »Kannst du es retten? Ich weiß, es ist in einem furchtbaren Zustand und die anderen sind, fürchte ich, nicht viel besser dran, aber das lässt sich alles beheben.« Mo legte das Buch zur Seite und begutachtete ein weiteres. »Aber ich denke, ich werde mindestens 2 Wochen brauchen, wenn ich nicht zusätzliches Material besorgen muss. Das könnte die Sache noch um einiges verlängern. Erträgst du unsere Gegenwart so lange?« »Selbstverständlich.« Eleanor nickte, doch Maggie bemerkte den Blick, den sie in Staubfingers Richtung warf. Er stand immer noch vor den Regalen, gleich neben der Tür und schien vollkommen in die Betrachtung der Bücher versunken zu sein. Doch Maggie hatte den Eindruck, dass ihm nichts von dem entging, was hinter seinem Rücken gesprochen wurde. In Eleanors Küche gab es keine Bücher, nicht ein einziges, aber sie bekamen dort ein ausgezeichnetes Abendessen an einem Holztisch, der, wie Eleanor versicherte, aus der Schreibstube eines Klosters in Italien stammte. Maggie bezweifelte das. Soweit sie wusste, hatten die Mönche in den Skriptorien der Klöster an Tischen mit schrägen Schreibflächen gearbeitet, doch sie beschloss, dieses Wissen besser für sich zu behalten. Stattdessen nahm sie sich noch ein Stück Brot und fragte sich gerade, ob der Käse genießbar war, der auf dem angeblichen Schreibtisch stand, als sie sah, wie Mo Eleanor etwas zuraunte. Eleanors Augen weiteten sich begierig, woraus Maggie schloss, dass es nur um ein Buch gehen konnte, und sie musste sofort an Packpapier denken, an einen blassgrünen Leineneinband und den Zorn in Moos Stimme. Neben ihr ließ Staubfinger unauffällig ein Stück Schinken in seinem Rucksack verschwinden, Gwyns Abendbrot. Maggie sah, wie sich eine runde Nase schnuppernd aus dem Rucksack schob, in der Hoffnung auf noch mehr Köstlichkeiten. Staubfinger lächelte Maggie zu, als er ihren Blick bemerkte, und steckte Gwyn noch etwas Schinkenspeck zu. An Moos und Eleanors Getuschel schien er nichts zu finden, doch Maggie war sich sicher, dass die beiden einen geheimen Handel vorhatten. Nach einer kleinen Weile stand Mo auf und ging hinaus. Maggie fragte Eleanor, wo die Toilette sei, und folgte ihm. Es war ein seltsames Gefühl, Mo nachzuspionieren. Sie konnte sich nicht erinnern, es jemals zuvor getan zu haben, außer in der Nacht, in der Staubfinger gekommen war, und damals, als sie versucht hatte, herauszufinden, ob Mo der Weihnachtsmann war. Sie schämte sich, so hinter ihm herzuhuschen. Aber er war selbst schuld. Warum versteckte er dieses Buch vor ihr? Und jetzt wollte er es womöglich dieser Eleanor geben, ein Buch, das sie nicht sehen durfte. Seit Mo es so hastig hinter seinem Rücken verborgen hatte, ging es Maggie nicht mehr aus dem Kopf. Sie hatte sogar schon danach gesucht, in der Tasche mit Moos Sachen, bevor er sie in den Bus gebracht hatte, aber es war nicht zu entdecken gewesen. Sie musste es einfach sehen, bevor es womöglich in einer von Eleanors Vitrinen verschwand. Sie musste wissen, warum es Mo so viel wert war, dass er sie dafür hierher schleppte. In der Eingangshalle sah er sich noch einmal um, bevor er das Haus verließ, aber Maggie duckte sich rechtzeitig hinter eine Truhe, die nach Mottenkugeln und Lavendel roch. Sie beschloss, in ihrem Versteck zu bleiben, bis Mo zurückkam. Draußen auf dem Hof hätte er sie bestimmt entdeckt. Die Zeit verging quälend langsam, so wie sie es immer tut, wenn man mit pochendem Herzen auf etwas wartet. Die Bücher in den weißen Regalen schienen Maggie zu beobachten, doch sie schwiegen, als spürten sie, dass Maggie im Moment nur an ein einziges Buch denken konnte. Schließlich kam Mo zurück, in der Hand ein in braunes Papier eingeschlagenes Päckchen. »Vielleicht will er es hier auch nur verstecken«, dachte Maggie. Wo konnte man ein Buch besser verstecken als zwischen 10.000 anderen? Ja, Mo würde es hier lassen und sie würden wieder nach Hause fahren. Aber ich möchte es einmal sehen, dachte Maggie, nur einmal, bevor es in einem Regal steht, dem ich mich nur auf 3 Schritte nähern darf. Mo ging so dicht an ihr vorbei, dass sie ihn hätte berühren können, doch er bemerkte sie nicht. Maggie, sieh mich nicht so an, sagte er manchmal, du liest wieder meine Gedanken. Jetzt sah er besorgt aus, als wäre er nicht sicher, ob das, was er vorhatte, richtig war. Maggie zählte langsam bis 3, bevor sie ihm folgte, doch ein paar Mal blieb Mo so abrupt stehen, dass sie fast in ihn hineinlief. Er kehrte gar nicht erst in die Küche zurück, er ging gleich zur Bibliothek. Ohne sich noch einmal umzublicken, öffnete er die Tür mit dem Zeichen des venezianischen Druckers und zog sie leise hinter sich zu. Da stand Maggie nun zwischen all den schweigenden Büchern und fragte sich, ob sie ihm nachgehen sollte, ob sie ihn bitten sollte, ihr das Buch zu zeigen. Würde er sehr böse sein? Sie wollte gerade ihren ganzen Mut zusammennehmen und ihm folgen, als sie Schritte hörte. Schnelle, entschlossene Schritte, hastig vor Ungeduld. Das konnte nur Eleanor sein. Was nun? Maggie öffnete die nächste Tür und schlüpfte hinein. Ein Himmelbett, ein Schrank, Fotos in silbernen Rahmen, ein Stapel Bücher auf dem Nachttisch, auf dem Teppich ein aufgeschlagener Katalog, die Seiten bedeckt mit Abbildungen alter Bücher. Sie war in Eleanors Schlafzimmer geraten. Mit klopfendem Herzen lauschte sie nach draußen, hörte Eleanors energische Schritte und dann, wie die Tür zur Bibliothek sich ein zweites Mal schloss. Vorsichtig schob sie sich wieder auf den Flur hinaus. Sie stand noch unschlüssig vor der Bibliothek, als sich von hinten plötzlich eine Hand auf ihre Schulter legte. Eine zweite erstickte ihren Schreckensschrei. »Ich bin's«, raunte Staubfinger ihr ins Ohr. »Ganz ruhig, sonst haben wir beide Ärger, verstehst du?« Maggie nickte und Staubfinger nahm langsam die Hand von ihrem Mund. »Dein Vater will dieser Hexe das Buch geben, stimmt's?« flüsterte er. »Hat er es aus dem Bus geholt? Sag schon. Er hat es dabei, oder?« Maggie stieß ihn von sich weg. »Ich weiß nicht«, zischte sie. »Außerdem, was geht Sie das an?«
»Was mich das angeht?« Staubfinger lachte leise. »Nun, vielleicht erzähle ich dir irgendwann, was mich das angeht. Aber jetzt will ich nur wissen, ob du es gesehen hast.«
Maggie schüttelte den Kopf. Sie wusste selbst nicht, warum sie Staubfinger anlog. Vielleicht, weil seine Hand sich etwas zu fest auf ihren Mund gepresst hatte.
»Maggie, hör mir zu.«
Staubfinger blickte ihr eindringlich ins Gesicht. Seine Narben sahen aus wie blasse Striche, die ihm jemand auf die Wangen gezeichnet hatte. Zwei Striche auf die linke, leicht geschwungen, ein dritter auf die rechte, noch länger, vom Ohr bis zum Nasenflügel.
»Capricorn wird deinen Vater töten, wenn er das Buch nicht bekommt«, raunte Staubfinger. »Er wird ihn töten, verstehst du? Habe ich dir nicht erklärt, wie er ist? Er will das Buch haben, und er bekommt immer, was er will. Es ist lächerlich zu glauben, dass es hier sicher ist vor ihm.«
»Mo denkt das nicht.« Staubfinger richtete sich auf und starrte auf die Tür der Bibliothek.
»Ja, ich weiß«, murmelte er, »das ist ja das Problem, und deshalb...«
Er legte Maggie beide Hände auf die Schultern und schob sie auf die verschlossene Tür zu.
»Deshalb gehst du jetzt ganz unschuldig da hinein und findest heraus, was die beiden mit dem Buch vorhaben, ja?«
Maggie wollte protestieren, doch ehe sie sich versah, hatte Staubfinger die Tür geöffnet und sie in die Bibliothek geschoben.